Es ist wieder mal Sonntagmorgen, der Tag vom Herrn. Ein ruhiger Sonntag und ich darf euch alle wieder ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst in der FG Ilanz. Alle, die den Gottesdienst zusammenkommen vermissen, alle, die einfach einmal reinhören, der Homepage von der FG Ilanz, herzlich willkommen. Wir werden uns heute Morgen wieder mit dem Text aus dem 1. Petrusbrief auseinandersetzen. Die, die gerne möchten, den Text mitlesen, macht doch eure Bibel parat. Wir wollen jetzt aber zuerst einfach auch noch einen Moment von der Ruhe geniessen. Wir wollen noch ein bisschen auf die schönen Glocken von Ilanz hören und so uns für den Sonntagmorgen einstimmen. Ja, lieber Vater im Himmel, danke vielmals, dass du das so hast wollen, dass ein Tag in der Woche ein Tag ist, wo wir ganz besonders zur Ruhe kommen können, wo wir dir begegnen dürfen. Ich bitte dich, dass du in deiner Liebe uns einfach auch begegnest, jedem Einzelnen. Du weißt, was jedes braucht. Du weißt um die, die einsam sind, die Ruhe auch geniessen können. Begegne du einfach jedem Einzelnen so, wie es jetzt jeder heute Morgen einfach braucht. Danke, bist du treu, auch wenn wir dich nicht sehen und häufig auch nicht spüren, so bist du trotzdem da, einfach weil es du versprochen hast. Danke vielmal, unseren gütigen Herr. Amen.
Ich lese den Predigtext aus der Übersetzung «Hoffnung für alle» aus dem 1. Petrusbrief, Vers 20 bis 25. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn setzt. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren worden, und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Ja, es stimmt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, das Evangelium, das euch verkündet wurde.
Ich bin in den letzten Tagen noch ein bisschen kreativ und habe eigentlich schon lange mal im Sinn gehabt, dass wunderschöne Lied vom Englischen Raise Me Up einmal in unsere Sprache zu übersetzen. Ich habe jetzt mal einen Versuch gemacht und ich träge es euch mal so vor. Es gibt kein Leben ohne Lebenshunger. Das rastlose Herz hat schon so oft versagt. Doch wenn du da bist, seh nie wieder das Wunder, denn ist mir wie ein Blick in die Ewigkeit. Du hilfst mir auf zum Bergen überwinden. Du hilfst mir laufen über die Welle hin. Ich bin stark bei dir. deiner Seite. Du hilfst mir, Rosen zu wachsen über mir. Du hilfst mir auf zum Bergen überschritten. Du hilfst mir laufen über die Welle hin. Ich bin stark. Über mich. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Me up to more than I can be.
Ich weiß eigentlich nicht genau, auf wer das Lied ursprünglich geschrieben worden ist. Aber mich dunkt, in meinem Leben ist Jesus eigentlich der, wo mich immer wieder aufrichtet. Wo ich immer wieder hingehen kann, wo ich mit allem kann kommen kann. Und wenn ich wieder mir bewusst bin, dass er da ist, ja, das stellt mein Leben auf. Und jetzt wollen wir uns unserem Bibeltext zuwenden. Im 1. Petrus 1, Vers 20 heißt: Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Am Ende der Zeit, das hätte Petrus schon vor bald 2000 Jahren geschrieben. Mit dem Kommen von Jesus ist eigentlich das Ende von der Zeit, also die Ära von der Gnade, die Ära von der Gemeinde angebrochen. Aber wenn wir uns das überlegen, das ist so gewaltig. Alles ist von Gott aus minutiös und genau geplant. Schon bevor er die Welt erschaffen hat, bevor er die Menschen erschaffen hat, hat er schon genau gewusst, was rauskommt. Er hat uns Menschen so viele Fähigkeiten gegeben, so viel Talent, so viel Kreatives. Und von Anfang an hat Gott schon geahnt oder gewusst, dass der Mensch all diese Fähigkeiten, all diese Talente wird missbrauchen, um gegen ihn und gegeneinander anzuwenden. Er hat das schon vorausgesehen, dass der Mensch mit all dem, was wir erfindet, anfängt Waffen schmieden, die wir gegeneinander einsetzen, dass so viel Kreatives zum Bösen wird entstehen. Und er hat von Anfang an schon gewusst, dass er selber wird seinen Sohn Jesus auf die Welt schicken. Dass er wird Jesus als der Mensch auf die Welt schicken, wo er so lebt, wie es Gott eigentlich hätte wollen. Die ganze Geschichte, die Gott mit der Menschheit hat, zielt eigentlich auf Jesus, dass er selber auf die Welt gekommen ist. Und er ist gekommen und er hat genau so gelebt, wie es Gott eigentlich für uns Menschen vorgesehen hat. Er hat durch seinen Tod am Kreuz das Opfer gebracht für unsere Sünden. Und seine Auferstehung ist der allergrößte Sieg gewesen, den es je gegeben hat auf dieser Welt. Weil er das, was eigentlich grundsätzlich das Endgültigste ist, nämlich den Tod, überwunden hat. Und er hat das Böse, er hat den Böse, den Find, mit seinem Opfer überwunden. Er hat ihn besiegt mit dem Guten. Und jetzt sitzt er als der Herrscher zur Rechte Gottes. Und dort dürfen wir ihn anrufen. Dort setzt er sich für uns ein. Und dort lenkt er Geschichte. Und von dort aus wird er wiederkommen auf diese Welt und wird seine Leute zu sich nehmen. Und er wird dann die Herrschaft aufrichten, wenn er sichtbar wiederkommt. Das ist sein Plan. Und weil er das alles wunderbar geplant hat, drum lohnt es sich, auf ihn zu vertrauen. Ich lese weiter im Vers 21. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Jesus, auf ihn ruht unser Vertrauen und unsere Hoffnung. Das ist dem Apostel Petrus ganz wichtig gewesen. Überhaupt, ihm ist es einzig um Jesus gegangen. In seiner zweiten Predigt nach Pfingsten, in der Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir das, hat er dort schon gesagt, es ist in keinem anderen Rettung. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, wo uns Menschen gegeben ist, wo wir könnten gerettet werden, als einzig im Namen von Jesus. Um das geht es an Petrus. Er hat nie gelernt, dass man ihn anrufen soll. Er hat nie gelernt Menschen, dass man Maria anrufen soll, sondern es ist ihm immer gegangen, um Jesus und durch Jesus den Vater anzurufen. Das ist unser Vertrauen und wir setzen das auf Jesus, weil er tot war, weil er lebt und weil er auch jetzt lebt und weil er uns gehört und weil er wird wiederkommen und weil er die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hat. Und unser Glaube motiviert uns auch. Der Glaube, weil wir ein Lebensziel haben, eine Ewigkeit haben, weil wir im Himmel mal werden eine wunderbare Aufgabe bekommen. Darum motiviert uns das, so zu werden, wie er ist. Ich lese weiter Vers 22. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Das Wichtigste, wenn wir Jesus dienen wollen, ist, dass unser Innerste gereinigt ist. Wenn wir ein Gefäß brauchen wollen, wenn du zum Beispiel eine Pfanne zum Kasten ausnimmst und hättest die tatsächlich ohne Abwäsche versorgen können, nimmst du die und leerst Wasser drin und kochst mit der? Sicher nicht. Zuerst muss die sauber sein, sonst kann man doch hier nicht ein leckeres Essen kochen draus. Es wäre ja auch gefährlich, wenn es dort noch irgendwelche alte Essensreste drin hat. Das muss super sein. Ein Gefäß, das man brauchen will, muss super sein. Ja, stell dir vor, ein medizinisches Gerät, das ist noch viel extremer. Irgendein so ein Instrument zum Operieren, das sieht vielleicht super aus, aber das langt längst nicht. Das muss völlig steril sein, das muss völlig rein sein, dass man das darf brauchen. Solche reine Gefäße sollen wir sein. Und wie werden wir rein? Wir werden nicht rein durch irgendwelche Wäschungen oder Ritual, wie es im Alten Testament war. Wir werden auch nicht rein durch irgendwelche sakramentale Handlungen. Oder wir werden auch nicht rein, wenn wir das an einem Priester unsere Sünden bekennen. Das mag sehr gut sein. Beicht ist etwas ganz Gutes. Aber rein werden wir nur, wenn wir das Jesus bekennen und wenn er uns heilige. Das heisst da, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Was ist die Wahrheit? Ist falsch gefragt. Wer ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darum im Vertrauen, im Annehmen von der Wahrheit, im Annehmen von Jesus liegt die Reinigung. Und wenn unser Gefäß, unser Lebensgefäß so geheiligt ist, so gereinigt ist, dann sind wir fähig, Gott zu dienen. Und wie sieht der Dienst aus? Ich lese weiter. Ich lese nochmal den Schluss, den ich schon gelesen habe. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Gott dienen heisst lieben. Ihn lieben, Gott lieben und Menschen lieben. Das ist jetzt das Doppelgebot, wo Jesus in Matthäus 22 gesagt hat: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Und das andere ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe ist der entscheidende Faktor. Schauen wir mal ein bisschen an, was Liebe ist. Wir verstehen in der Regel Liebe so, dass wir das geben, dem anderen geben, was wir selber am liebsten haben. Das ist natürlich. Und das ist auch nicht grundsätzlich falsch, weil Jesus hat gesagt in der Bergpredigt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist grundsätzlich richtig, wenn man den anderen so behandelt, wie wir selber wollen, behandelt sie. Wenn wir lieben, dann geben wir. Aber gell, wir erwarten meistens auch, dass etwas zurückkommt. Ich gebe etwas und hoffe, dass auch etwas zurückkommt. Jetzt habe ich doch dem Freund schon 3-mal angerufen. Jetzt soll der endlich auch mal anrufen. Jetzt soll sich der auch mal aufmachen. Und das ist in der Freundschaftsliebe, die Bibel nennt das Philia, Freundesliebe, ist das natürlich. Ich meine, das kann nicht funktionieren auf einseitige Freundschaft, kann nur funktionieren auf Gegenseitigkeit, wenn beide gehen, wenn es ein Gehen und ein Nehen ist. Aber da redet die Bibel an dieser Stelle und an vielen Stellen nicht von der Freundesliebe, sondern sie redet von der Agape, von der göttlichen Liebe. Diese Liebe, die ist doch noch wesentlich mehr. Diese Liebe ist absolut selbstlos. Sie gibt ohne zu erwarten. Das ist die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Oder meint ihr, Gott hat allzu viel erwartet von den Menschen, als er seinen Sohn Jesus geschickt hat? Er hat gewusst, dass von den Menschen nicht so wahnsinnig viel zu erwarten ist. Und trotzdem hat er den ersten Schritt gemacht. Liebe gibt ohne Gegenleistung. Liebe heisst eigentlich, Bedürfnis vom Gegenüber erforschen, erfahren und das geben, was der andere wirklich braucht. Die Liebe, die sieht man eigentlich so ganz natürlich bei einer Mutter oder bei Eltern, die ein Baby bekommen haben. Wir haben jetzt das in der letzten Zeit in unserem Verwandten- und Bekanntenumkreis öfter mal beobachtet und es ist schon ein Stress. Es kann so stressig sein, wenn dann so ein Kind schreit, manchmal stundenlang schreit und sich einfach nicht beruhigen will. Ja, man könnte es natürlich so machen, wie sie es früher noch gemacht haben. Brotmöckchen in Schnaps dunken und rein mit. Und dann wird das Kind dann schon still. Und ich habe meine Ruhe. Aber das ist absolut unverantwortlich. Das wäre purer Egoismus. Solche Kinder haben furchtbare Schäden genommen. Nein, das ist sicher nicht der Weg. Andere Eltern sind so verzweifelt gewesen, dass sie ihr Kind geschüttelt haben, aus Verzweiflung. Und das wird lebensgefährlich. Oder wieder andere schliessen das Kind ein und hauen ab. Einfach so, weil sie es nicht aushalten, dass die Situation, wo man so hilflos ist. Aber auch das ist keine Lösung. Echte Liebe, die Eltern ihrem Kind geben, ihrem Baby geben, kann unheimlich schwer sein. Die Liebe fragt, was hat denn das Kind? Was fehlt ihm? Könnte es Hunger haben? Könnte es sein, dass es Schmerzen hat, dass ihn irgendetwas plagt? Schau mal, hat es Fieber? Du es genau beobachten, ob sie sich windet. Könnte es sein, dass es reagiert, wenn es den Nucki überkommt, dass dass ruhig wird. Oder hilft es, ein bisschen das Bäuchli massieren. Oder vielleicht hilft es, das Kind aufrecht zu nehmen, über die Schultern zu tragen und rumzutragen. Ach, was wir schon mitgekriegt haben, wo Eltern Kinder stundenlang umgedreht haben, nächtelang umgedreht haben, bis sie ruhig sind. Es ist ein hartes Geschäft. Die Liebe, die selbstlose Liebe, kann einem unheimlich viel kosten. Fragen, forschen, kennenlernen und dann geben, was gegenüber braucht. Was ist das Resultat? Am Schluss ist das Kind ruhig und schläft und die Eltern sind kaputt. Aber genau das ist Agape. Agape gibt, auch wenn nichts zu erwarten ist. Zum Glück ist das bei Erwachsenen ein bisschen einfacher, weil Erwachsene können doch immerhin besser sagen, was sie brauchen, wenn sie es dann wirklich schnallen. Manchmal ist ja das auch nicht so einfach. Gell? Wie gehst du um, als Ehemann zum Beispiel, wenn deine Frau einfach so schlecht drauf ist, so einen hässigen Ton drauf hat, ich weiss nicht, vielleicht passiert das bei deiner nie, bei meiner zum Glück fast nie, aber es kann es gleich einmal geben, irgendwie meistens denke ich mir, ups, jetzt hat sie wieder mal eine Krise. Wir haben aus dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, haben wir oben am Stall, gerade oben am Mistock, haben wir ein Bienenhäuschen gehabt. Und wenn es dann so gewitterhaft war, so schwülwarm, dann hat man ganz genau gewusst, jetzt sind die Bienen verrückt, jetzt spinnen sie. Also möglichst, wenn du hast, keine Putzen rauf und so schnell wie möglich am Flugbrett vorbei, sonst hast du einen, sonst verwünschst du einen Stich. So ähnlich verhalten wir uns Männer häufig, wenn es der Frau nicht so gut geht, oder? Schlecht Wetter, Gewitterstimmung, also Kapuze drüber und warten, bis das Ganze wieder sich ein bisschen beruhigt hat. Und, gell, ich meine, ich lasse ja am liebsten in Ruhe, weil wenn es mir nicht gut geht, dann würde ich ja auch am liebsten in Ruhe gelassen werden. Die Frage ist nur, ist das wirklich das, was die Frau jetzt braucht, wenn sie es nicht gut hat? Wenn sie irgendwo hässig ist, braucht sie nicht viel mehr jemanden, wo jetzt hergeht, wo sie fragt, du, was ist? Was bewegt dich? Was plagt dich? Es ist natürlich dann schon noch wichtig, dass die Frau nicht einfach gerade einen Schwall von Vorwürfen bringt. Selbst ist dann auch nicht unbedingt das, was der Mann gerade im Moment motiviert zum Zuhören. Es ist halt das Lernen, das mit der Liebe. Aber Zuwendung, Verständnis, Fragen, aushalten, wenn es noch nicht ganz so schnell gut kommt, das ist Agape. Frauen reagieren natürlich ganz anders, gell? Wenn es einem Mann nicht so gut geht, wenn er vielleicht hässig ist, vielleicht ungefähr so gesprächig wie meine Fische im Aquarium. Meistens fragt sie noch, was hast, red doch, was ist los? Ja, und er empfindet es wie ein Verhör. Oder wenn er so quasi sollte repariert werden. Und er redet sowieso nichts. Ist nichts. Und wenn er nicht redet, dann macht sie ihm Vorwürfe und wird hässig. Nein, ich glaube, viel besser wäre erforschen, was ist denn wirklich das Bedürfnis. Vielleicht wäre es viel besser im Motivieren, du geh doch ein bisschen aufs Velo. Geh ein bisschen in die Natur, geh ein bisschen in den Hobbyraum, mach etwas. Weil der Mann muss sich zurückziehen und zu sich selber finden. Das Beste ist für ihn beten und ihn machen lassen. Und wenn er dann abgekühlt ist, dann kommt er dann schon wieder. Und dann kann man dann durchaus über das reden, was da gelaufen ist. Es ist sicher auch gut, das Verhalten ansprechen. Gell, da sind wir Männer natürlich auch gefragt. Dass wenn wir dann abgekühlt sind und es verrochen ist, dass wir es dann gleich mitteilen. Weil das Bedürfnis der Frauen ist doch, dass sie unser Herz spüren. Das ist eben Agape. Agape geht nicht einfach von dem aus, was ich jetzt gerade möchte, sondern fragt immer wieder neu, was braucht mein Gegenüber. Ich weiss, die Art von Liebe, die ist nicht so leicht. Gell, wenn mich jemand nur aufregt, dann habe ich doch absolut das Bedürfnis, den anderen zu verstehen. Warum provoziert jetzt der Teenie wieder so? Es nervt so, man könnte so friedlich haben und immer ist der so hässig und macht so einen Letsch und ruft aus. Und wenn ich mich aufrege, dann ist es so schwer, um eine Frage zu stellen. Warum benimmt sich mein Kollege wieder so doof? Warum ist mein Nachbar schon wieder so rücksichtslos? Und immer dann, wenn so Sachen passieren, dann kommen wir ins Kochen. Dann habe ich nur das Bedürfnis, dem anderen endlich einmal, der soll es einmal ein bisschen spüren. Vielleicht bestrafen mit Verachtung, vielleicht mit dem entsprechenden Wort. Oder, ja, wenn ich nicht fähig bin, direkt auf den anderen zuzugehen, dann ist es natürlich immer ein guter Weg, um irgendjemanden zu finden, wo ich sagen kann, du, hast das gehört, was der andere gemacht hat? Das ist so ein unmöglicher Keib. Und dann haben wir es so gern, wenn wir Bestätigung bekommen von jemandem, der verbündet ist, der sagt, oh, ja, du, das ist der Schlimmste. Und ja, ich verstehe dich, wow, das ist Balsam für unsere Seele. Ja. Leute, die das gleich sehen. Manchmal brauchen wir auch, dass uns jemand wieder aufrichtet und uns wieder auf die Beine stellt. Aber was ist das Ziel? Gell, wenn mir jemand erzählt von einer anderen Person und sich beklagt, oh, das gibt es ja jemanden, oder auch umgekehrt, dass ich das einmal mache. Wie hilfreich ist, wenn man einer sagen kann, komm, jetzt beten wir für die Person und jetzt sagen wir die Person im Namen von Jesus. Ich glaube, das wäre die Agape, dass man nicht einfach das Ziel hat, den anderen schlecht zu machen, sondern das Ziel hat, wieder einen Zugang irgendwo zu finden. Es ist so billig, gell, wenn wir vorne durch stinkfreundlich sind und im Hintergrund möchten wir am liebsten den anderen verwünschen und sind voller Zorn. Da sind wir dann näher bei der Heuchelei. Die Liebe soll ungeheuchelt sein. Und das ist nicht ein einfaches Geschäft. Lieben ohne Heucheln. Lieben ohne Heucheln heisst nicht, dass wir alles gut heißen und alles schlucken, was der andere für Fehlverhalten einen Tag legt. Aber Lieben ohne Heucheln muss auch nicht heißen, dass wir immer gerade alles direkt sagen. Sondern herauszufinden, wo und wenn ist es hilfreich. Eine ungeheuchelte Liebe, das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat auch nicht immer alles gesagt. Ist euch schon aufgefallen, wie er mit seinem Jünger Judas umgegangen ist? Er hat dem Judas praktisch nie ein direkt korrigierendes Wort gesagt. Als er dort reklamiert hat, wegen dem kostbaren Öl, wo die Frau Jesus über die Füße geleert hat, hat Jesus ihn nicht persönlich zurechtgewiesen, sondern hat nur die Frau verteidigt, hat gesagt, lönnt sie, ihr habt genug Arme sonst noch, aber mich habt ihr nicht immer. Die Judas, ihr könnt schauen in den Evangelien, Jesus hat die Judas nie korrigiert, er hat sogar, als er ihm verraten hat, nur die Frage gestellt, verratest du den Menschensohn mit einem Kuss? Irgendwie hat Jesus gemerkt, das ist nicht hilfreich beim Judas, es bringt nichts. Und hat es gelassen, den Jünger zu korrigieren. Ganz anders beim Petrus. Beim Petrus hat Jesus gewusst, wenn ich ihm entgegentrete, wenn ich ihm Klartext rede, das ist für den hilfreich. Und Jesus hat niemals so scharf zurechtgewiesen wie der Petrus. Das ist eben die Liebe. Die Liebe, die herausfindet, was ist jetzt hilfreich, was ist jetzt nützlich. Und dann das ohne Heuchelei zu sagen. So eine Liebe, das können nur erneuerte Menschen. Ich lese noch den Rest von unserem Text von Vers 23 weg. Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Ihr seid von Neuem geboren. Die Agape, wo die Bibel uns hier beschreibt, die Agape ist echt übermenschlich. So wie wir geboren sind als Menschen. Vielleicht haben wir Glück gehabt, dass wir sehr liebevolle Eltern hatten und dass unser Liebestank gefüllt worden ist. Vielleicht haben wir Pech gehabt, dass wir nicht so viel Liebe mitbekommen haben und dass wir eher ein Manko dort haben. Wir sind unmöglich, diese Liebe zu leben. Es braucht, damit wir überhaupt fähig sind, so eine Liebe zu leben, braucht es eine neue Geburt. Eben nicht aus einem menschlichen, sondern aus Gottes Wort, aus einem lebendigen Samen aus Gottes Wort. Die Neugeburt, wo uns Gottes Wort beschreibt, wo uns Jesus verspricht. Und er sagt zum Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagt er ihm, du musst aus dem Geist geboren werden, aus dem Heiligen Geist. Das ist eben das geistliche Prinzip. Und wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, uns reinigen lassen und ihm unser Leben anvertrauen, dann hat er versprochen, dann schenkt er uns die neue Geburt, dann schenkt er uns Anteil an seinem neuen Leben, Anteil an seinem Geist. Und erst wenn wir wirklich den Geist in uns haben, wenn wir erfüllt sind von dem Geist, erst dann können wir überhaupt fähig sein, um so zu lieben. Es ist da wie ein Bild, der Mensch ist wie Gras. Gras kann wunderschön sein, aber es verdürret und die Blumen fallen ab. Alles, was menschlich ist, ist vergänglich. Nur das, was Gott durch seinen Geist in uns hineinlegt, das ist ewig. Das ist eben das neue Leben. Und das Evangelium, das hat echt Kraft, Kraft, um uns so zu verändern. Wenn du musst sagen, ich kann nicht so lieben. Ich kann nicht so lieben, wie ich sollte können. Es gibt nur eine Adresse zum Herrn gehen. Die Zuflucht bei Jesus. Ja, ich habe das Geschenk von dieser neuen Geburt in Anspruch genommen. Und ich habe die Voraussetzung, die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus. Und ich habe die Liebe im Herz. Und doch merke ich, dass manchmal die Liebe noch so unterdrückt ist, sich nicht entfalten kann. Und da kann ich nur Jesus einfach sagen, Jesus, es tut mir leid, ich schaffe es nicht, so zu lieben. Wenn mich Menschen so aufregen und so Mühe machen, sie dann so zu lieben, ich finde das ein unheimlich hartes Geschäft. Und trotzdem, ich möchte immer wieder mein Herz fühlen lassen und wenn ich Jesus demütig bitte, dann füllt er mein Herz wieder mit Kraft. Das Evangelium ist die Kraft, um so zu lieben. Echt, ehrlich, ohne Heuchelei, ohne Hintergedanken. Und weisst, wenn du die Liebe im Herzen hast, wenn du so liebst, dann wird das Auswirkungen haben. Stell dir vor, wenn du deinen Ehepartner so liebst, was da zurückkommt. Wenn du deine Kinder mit so viel Geduld, mit so viel Liebe behandelst, da wird auch einiges zurückkommen. Wenn du bekannt bist am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft als jemand, wo sich interessiert, wo offen ist, wo echt die Agape-Liebe liebt, ich sag dir, wenn du so liebst, dann werden dir die Menschen die Türen einrennen. Weil die Menschen sehnen sich so danach. Jeder Mensch sehnt sich so danach, Menschen zu haben, es gegenüber zu haben, die er so liebt. Und je mehr wir von Jesus erfüllt sind, je mehr wir seiner Art gleichen, von seiner Liebe echt angefüllt, desto mehr, glaube ich, wird es auch sein, dass Menschen gern mit uns zusammen sind. Es kann auch sein, dass wir manchmal mit dieser ungeheuchelten Liebe auch unpopuläre Sachen sagen müssen. Auch das kann sein. Jesus hat zum Teil auch Gegner gehabt, weil er ihnen sehr unpopuläre Sachen gesagt hat. Das ist seine Art von Liebe. Aber die grosse Masse, Menschen, die er ihnen das Evangelium gebracht hat, wo er sie geheilt hat, wo er immer wieder Fragen gestellt hat, was brauchst du, wo er ihnen etwas weitergegeben hat von dieser göttlichen Liebe, die sind ihm angehängt. Und ich denke, das wird passieren, wenn wir so lieben, wie es Jesus will haben. Ich lese nochmal den Kernvers. Jetzt muss ich es ganz schnell suchen. Ja, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ich denke, wenn das passiert, dass wir immer mehr lernen, immer mehr erfüllt werden und immer mehr so lieben, dann werden wir als Menschen, die von Jesus angesteckt sind, auch andere anstecken. Wir werden eine Anziehungskraft haben und werden auch eine Ausstrahlung haben in unsere Umgebung. Und das wünsche ich mir so von Herzen. Und um das möchte ich jetzt konkret bitten. Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe vorgelebt hast. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass wir an deinem Leben sehen können, wie wir leben sollten. Aber wir müssen es nicht einmal aus eigenem Krampf machen. Das schaffen wir nie. Ich schaffe das nie. Und du hast deine Liebe in mein Herz ausgossen. Du hast mich befähigt, können so zu lieben, wie es du möchtest haben. Jesus, und ich möchte immer mehr erfüllt werden von dieser Liebe. Ich möchte immer mehr so werden, wie du mich möchtest haben. Schenk uns die Gnade. Die Demut, dass man dich bittet um Liebe und dass du uns immer mehr so kannst erfüllen. Dass Menschen in unserer Umgebung das merken, wie es du, Jesus, gesagt hast, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Das wünsche ich mir von Herzen, dass noch viele Menschen offen werden, hungrig werden, Jesus als der Retter, der Erlöser, der Herrscher von dieser Welt, der künftige Herrscher, kennenzulernen. Amen. Ich schlage vor, nimm dir einen Mensch vor. Es kann jemand sein, der ganz nah ist, kann auch jemand sein, ein bisschen weiter weg. Jemand, der es dir grundsätzlich nicht so leicht gefällt, zum wirklich lieben. Und tu mal die nächsten Tage, jeden Tag für diesen Menschen in besonderer Weise beten. Beten um Liebe. Beten, dass du ihm so kannst begegnen. Und du kannst gespannt sein, was mit dir und mit dieser Beziehung passiert. Das wünsche ich mir und wünsche ich euch von ganzem Herzen.
Wir möchten jetzt zusammen noch ein Segenslied singen, das heisst Shalom, Shalom, der Herr segne dich.
Shalom, Shalom, der Herr segne dich. Shalom, Shalom, der Herr segne dich. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, dass sein Arm dich beschütze. Shalom, Shalom, der Herr segne dich. Shalom, Shalom, der Herr segne dich. Der Herr sei hinter dir, um dich vor Feinden zu bewahren. dir, um seinen Reichtum dir zu geben. So umgebe dich der Herr von allen Seiten. Shalom, Shalom, der Herr segne dich. Shalom, Shalom, der Herr segne dich.
Ja, schade, dass wir euch jetzt nicht könnt einfach in die Cafeteria einladen und noch ein bisschen zusammenhöckeln, aber wir hoffen und beten, dass das gleich wieder mal möglich ist. Euren ganzen gesegneten Sonntag, führt euch Gott miteinander.